Select your player. Okay.
Hallo und herzlich willkommen bei Yay Comics, eurem Comic-Podcast aus Berlin. Woohoo. Hallo Lara, Lara ist da.
Hallo.
Und wir hängen hier richtig durch, weil der Sommer ist eingetroffen und wir schwitzen vor uns hin.
Deswegen haben wir den Ventilator an, falls ihr den im Hintergrund surren hört oder vielleicht auch ein bisschen von draußen die Vöglein zwitschern. Wir müssen hier alle Register ziehen, damit wir nicht davon schmelzen. Ich lieg hier ausgebreitet auf der Couch und darbe.
Und heute haben wir keinen Gast, sondern wir reden einfach ein bisschen über Comics und vielleicht noch ein bisschen, was so comic-mäßig irgendwie gerade noch so anliegt. Gucken wir mal, frei Schnauze hier, wenig vorgeplant. Wir haben ja länger nicht von uns hören lassen hier und wir wollten jetzt einfach endlich mal wieder eine Sendung raushauen. Womit fangen wir denn an? Was ist denn so passiert?
Naja, also gerade die Berliner, aber eigentlich die ganze deutsche Comic-Szene hat natürlich eine besonders wichtige Person verloren.
Ja.
Letizia Graffard oder Graffard, ich weiß gar nicht, wie man ihren Nachnamen ausspricht, aber Letizia, die wie keine andere etwas für die deutsch-französische Comic-Verbindung gemacht hat, ist leider bei einem Unfall ums Leben gekommen, hier in Berlin. Und das ist ein herber Verlust. Denn sie war ja selber Verlegerin, hat das Beton an die Beton-Anthologie rausgebracht, hat bei der Comic Invasion mitgearbeitet, ganz viele Sachen vorwärts gebracht, war in Angoulême ganz oft und hat für den Comicverein zum Beispiel dort den Tisch betreut und hat echt viel für den Austausch und den Kontakt zwischen deutschen und französischen ComiczeichnerInnen gemacht. Und das ist schon echt ein Verlust. Und ich glaube, zu wenig Leute wussten, also außerhalb von Berlin vielleicht, weil sie halt hier gelebt hat, aber sie hat schon auch echt über Berlin hinaus gewirkt.
Ja, das ist ganz schön bitter.
Also das ist auf jeden Fall eine Sache, die passiert ist. Ich glaube, es gab auch mal noch den einen oder anderen Diskurs in den sozialen Medien.
Ja.
Aber da gehen wir ja sowieso nie wirklich drauf ein, weil das ist halt oft auch sinnlos. Wir haben ja unsere Standpunkte und die werden von diesen Sachen dann häufig eigentlich nicht wirklich erschüttert.
Ja, ich habe auch vor allem das Gefühl, bei so vielen Themen würden wir hier sowieso hauptsächlich zu unserem Chor predigen.
Ja.
Deswegen, ja. Das können wir uns, glaube ich, sparen, uns da irgendwie da ja, irgendwelche Diskurse ranzuhängen oder da irgendwelche Kommentare abzugeben.
Ja, vor allem müssen wir ja solchen Sachen auch nicht mehr Aufmerksamkeit widmen, als sie eh schon sich irgendwie ergaunert haben.
Ja.
Also deswegen, das wäre es so, glaube ich, von meiner Seite. Hast du noch irgendwas Szene-Relevantes, was du gerne ansprechen wollen würdest?
Na, es gab noch zwei andere Todesfälle, die so international Aufsehen erregt haben. Einmal Kentaro Miura, der so dieses Berserk-Manga gemacht hat, was ich nicht kannte. Also nur vom Namen her, deswegen habe ich da nicht so.
Ich glaube, Berserk ist doch die Vorlage für diese Videospielreihe, oder?
Keine Ahnung.
Ich dachte, Berserk wäre die Vorlage für Dark Souls gewesen.
Ach so, weiß ich nicht. Siehst du, da endet es schon bei mir.
Ja, aber es ist, da haben sich viele international auch zugeäußert, auf jeden Fall. Und das war doch auch irgendwie, der ist doch noch gar nicht so alt gewesen. Das war doch auch wegen Überarbeitung quasi.
Ja, genau, das, also der war, weiß ich nicht, um die 50 oder so weit in dem Dreh.
Kein Alter.
Und hat aber, wenn ich es recht verstanden habe, einfach die letzten 30, 20 Jahre einfach straight an diesem Manga gearbeitet, die ganze Zeit.
Ja.
Und genau, da wurden so Verbindungen gezogen zu den Arbeitsumständen und so weiter. Das ist ja
auch
generell wahrscheinlich für Zeichner ein Thema.
Ja.
Ich meine, im Manga-Bereich ist es wahrscheinlich nochmal ein ganz anderes Level, könnte ich mir vorstellen.
Ja.
Aber auch selbst deutsche Freiberufler oder so oder international irgendwo Freiberufler, die Comics machen, haben, glaube ich, viel zu tun und einen relativ großen Druck.
Und spielen da auch mit sich selbst und ihrer eigenen Gesundheit. Und ich meine, von den US-amerikanischen Sachen weiß man das ja auch. Also ich glaube, das ist, wenn man für die Big Two zum Beispiel was macht,
ja.
Marvel und DC, da ist es ja auch so, da hört man Geschichten, dass Leute dann auf der Convention nicht abends mit den anderen ZeichnerInnen abhängen können, weil sie noch im Hotelzimmer noch eine Seite fertig machen müssen für die aktuelle Heftreihe so.
Ja.
Und das ist Raubbau am eigenen Körper. Das ist, sollte man echt nicht machen, Leute. Das ist es nicht wert. Auch Comics nicht.
Ja.
Und was war die zweite Person? Da war doch noch jemand.
Genau, Jesse Hamm war der zweite. Der war bekannt vor allem dafür, dass er so Zeichentipps gegeben hat auf Twitter ganz viel. Und das kam auch sehr unerwartet.
Mhm.
Und dem habe ich auch schon lange gefolgt auf Twitter und kannte seine Sammlungen von seinen Tipps und so weiter.
Mhm.
Da war immer gutes Zeug dabei.
Ja, ist schade.
Ja, dann habe ich, ich habe so viele Notizen gemacht, aber vieles davon ist jetzt auch schon wieder so alt.
Na und? Vieles kriegen die Leute ja auch einfach nicht mit, wenn sie...
Ich weiß auch gar nicht, ob das noch so aktuell ist. Also zum Beispiel, dass Bruce Timm und J.J. Abrams abteamen für eine Batman Animated Series.
Mhm.
Das klang irgendwie ganz interessant, also weniger wegen J.J. Abrams, aber...
Na, Bruce Timm war doch derjenige, der die Original Animated damals gemacht hat, die alle auf ProSieben geguckt haben.
Richtig, genau. Da gab es ja auch diese Comic-Serie von und so, und die fand ich immer super. Eine neue Superman Animated Series ist angekündigt worden.
Da bin ich ja echt gespannt.
Über die Young Adult Lives von Clark Kent und Lois Lane.
Weil da ist doch eigentlich alles erzählt, weißt du?
Ja gut, aber Superman kannst du wahrscheinlich, das kannst du immer wieder erzählen einfach. Mhm. Da sind ja jetzt auch schon wieder die neuesten Zielgruppen nachgewachsen.
Auch wieder wahr.
Das kann halt wieder von vorne losgehen.
Und vielleicht schauen die dann halt lieber die animierte Serie als anstatt Smallville.
Hast du auch die alte Lois und Kent?
Lois und Clark, meinst
du? Lois und Clark, hast du die gesehen damals?
Ja, ja, war das nicht mit Terry Hatcher?
Genau, Terry Hatcher. Und wie hieß er nochmal? Der andere Typ halt.
Genau, der andere Typ, der in Ungnade gefallen ist, weil er auch ein Trumpy-Typ ist. So ein
bisschen, ach, echt?
Der Schauspieler.
Ach, krass.
Der hat jetzt nochmal, glaube ich, bei der Supergirl-Serie spielt er den Vater von Supergirl, den menschlichen.
Mhm, okay.
Da war er nochmal kurz. Und Terry Hatcher hat auch mitgespielt als außerirdische böse Schurkin.
Aha, okay.
Ja. Aber ja. Genau, habe ich früher viel geguckt, weil die halt auch immer irgendwie zu einer Uhrzeit lief, wo ich gut Zeit hatte.
Mhm.
Das letzte Thema, was mir jetzt auf die Agenda gestoßen ist, ist die ganze Sache um Batman und Oralsex.
Mhm. Ja, was soll man dazu sagen?
Mann, das ist so albern. DC ist also...
Das ist auch nur möglich, weil die USA halt so ein Brüder...
Wahrscheinlich. Haufen ist.
Ja, es ist skurril einfach.
Also wie kann man denn sagen, man kann ja sagen, wir wollen nicht, dass einer unserer größten Helden, vor allem dieser düstere Typ, irgendwie dargestellt wird, dass er Sex hat. Das ist ja okay.
Hm.
Aber zu sagen, Oralsex würde Batman nicht machen, denn Helden machen das nicht, ist halt...
Man sollte vielleicht auch generell noch über den Heldenbegriff reden.
Ja. Sollen wir dazu eine extra Themensendung machen? Schickt uns eure Kommentare. Also sowohl zu der Sex-Sache als auch zu Helden. Schickt uns eure 3-Sekunden-Videos.
Du hast einen Artikel über Supergirl geschrieben?
Ja, über das Comic von
Mariko Tamaki
und Joelle Jones.
Ja.
Also so eine Young Adult-Geschichte ist aus deren Ink heißt die, glaube ich, oder? Die Sublabel. Auf jeden Fall ist es aus dieser Extra-Reihe, wo sie einfach die Origin-Stories nochmal so ein bisschen neu erzählen und eher so aus dieser Young Adult-Sheet machen. Und da ist die von Supergirl halt jetzt auch rausgekommen. Da habe ich einen Text zugeschrieben, weil das fand ich im Vergleich zu den anderen tatsächlich auch nochmal herausragend. Ich meine, die Wonder Woman-Sachen sind auch gut. teilweise beruhen die ja auf Young Adult Romanen, die dann adaptiert wurden, aber ich glaube, das hier war jetzt eine Originalgeschichte und Joelle Jones ist eine interessante Zeichnerin auch, gerade ihr Farbenspiel.
Mhm.
Die hatte ja auch einen eigenen Catwoman-Run, aber den hat sie, glaube ich, geschrieben. Und Tamaki ist halt jemand, die kann das halt einfach. Mhm. Die hat halt diese jungen Erwachsenen, das kann die irgendwie, finde ich.
Ja, den Artikel gibt's im Tagesspiegel, verlinken wir.
Jo.
Und dann war Bela Sobotke bei Hella von Sinn im Comic Talk, das hat mir auch Spaß gemacht.
Sind da jetzt alle Teile rausgekommen auf YouTube?
Ja, genau, die sind jetzt alle raus, kann man komplett kostenlos auf YouTube gucken und ist halt...
Es ist unterhaltsam.
Ich mag halt das Format, ja, ich hab früher immer schon gerne das literarische Quartett geguckt und das jetzt mit Comics und Hella von Sinn finde ich wunderbar. Sie ist natürlich ein ganz schöner Charakter und muss man schon mit klarkommen. Kann ich auch verstehen, wenn das nicht jedem liegt, aber ich mag die.
Und es ist halt auch so ein bisschen einzigartig. Comic findet halt im Fernsehen viel zu wenig statt eigentlich.
Ja, das sowieso. Es gibt auch einen Podcast, den Podcast vom Splitter Verlag. Da waren die Macher vom Comic Talk zu Gast und da erfährt man auch, dass das auch hauptsächlich Selbstausbeutung ist.
Ja. So eine Fernsehsendung hat Produktionskosten, da fallen einem, also schlackern einem die Ohren und fallen einem die Augen aus, glaube ich. Und deswegen finde ich das schon ziemlich gut, dass die das trotzdem machen. Man kann hier zu den Leuten und den Inhalten stehen, wie man will.
Ja.
Aber es ist wahrscheinlich trotzdem ganz gut. Und dieser Splitter-Podcast ist auch besser, als ich gedacht habe, muss ich mal ganz ehrlich sagen.
Ja, genau. Der hat auf jeden Fall ganz interessante Gäste da am Start.
Ist mehr als nur das eigene Verlagsprogramm anzupreisen.
Ja, auf jeden Fall. Ja, dann haben wir immer noch Pandemie und das ist ja auch so ein Festival-Thema.
Mhm.
Festival-Kram kriege ich immer nur so am Rande mit, außer natürlich, was die Comic-Invasion betrifft. Ja. Aber sonst, was ist denn da so, was passiert denn da so dieses Jahr?
Also Hamburg ist quasi in der Woche nach uns, glaube ich, oder einen Monat, ich weiß gar nicht, ob Oktober oder September, ist auch egal, aber die machen wieder einen reinen Panel-Walk, soweit ich das richtig gesehen habe. Das bedeutet, man kann nur von außen durch die Schaufenster die Comics angucken.
Okay.
Mhm. Zumindest ist das, was ich so verstanden habe. Ob und was Erlangen macht, ist ein bisschen noch im Graubereich. Die wollen dieses Jahr was machen noch.
Ach, wirklich?
Aber kein richtiges Festival. Weil es ist ja Off-Season, oder? Oder wäre dieses Jahr wieder?
Nee, es wäre doch letztes Jahr gewesen, ne?
Eben.
Ja.
Also dieses Jahr war München.
Genau.
Und deswegen ist ja Off-Season bei Erlangen, aber irgendwas wollen die, glaube ich, trotzdem machen.
Ach so, okay.
Irgendeine Veranstaltung oder so, vielleicht so ein Streaming. Habe ich irgendwie mal mitgekriegt. Also ruhig mal die Erlangen-Kanäle, die Salon-Kanäle regelmäßig checken, was da vielleicht noch passiert. Und die Comic-Con Stuttgart findet ganz normal statt jetzt, nach heutigem Stand. Das ist ja die eine von den Comic-Cons, die sich auch um Comics schert.
Ja.
Und der da auch eine riesen Halle und eine extra Bühne und so, also die sich da wirklich auch kümmern.
Mhm.
Die hatten ja jetzt immer auf Twitch diesen Nerd-Talk, wo ich ja auch zweimal jetzt zu Gast war. Einmal habe ich das Interview mit Eric Henderson gemacht.
Habe ich gesehen, ja.
Genau, und jetzt war es dann nochmal, war ich mit Ines Kort und Sarah Burini.
Ah ja, genau. Das war auch spaßig natürlich. Was soll da schief gehen?
Mit den beiden ist es immer gut. Also die könnt ihr bestimmt auch noch bei Twitch als On Demand angucken. Oder sie ist auf deren YouTube-Kanal. Ich glaube, die haben nochmal einen extra YouTube-Kanal, wo sie die VODs hochladen.
Mhm.
Also genau. Und ansonsten weiß ich gar nicht. Was stünde denn eigentlich noch? Was gäbe es da noch? Ich glaube hier Comic Juju oder wie das hieß, ist glaube ich nicht bisher wieder geplant. Leipzig wäre ja eh schon vorbei, das ist ja immer bei der Buchmesse. Ja.
Ja, und die Comic Invasion, jetzt kommt der Comic Invasion Werbeblock. 4. und 5. September, 1. September Wochenende, machen wir wieder virtuell wie letztes Jahr.
Ja.
Vielleicht, wenn es geht, auch lassen wir ein paar Besucher rein, aber erstmal planen wir virtuell.
Ja, wir planen erstmal jetzt nicht damit, weil klar, jetzt ist gerade alles total super und low und was die Inzidenzen angeht und alle sind happy, aber die nächste Welle klopft schon an.
Yep. Yep.
Und deswegen planen wir jetzt lieber erstmal nicht damit und sagen, wir machen virtuell, machen da ein bisschen mehr mit zwei statt nur einem Livestream und mit jede Menge coolen Aktionen.
Ja, ich fand es aber auch wirklich cool letztes Jahr, also überraschend gut. Ich hab, ich war eher auf der pessimistischen Seite und dachte so, ach, das wird dann so Ersatzprogramm irgendwie, aber es ist halt was ganz Eigenes geworden und was ziemlich Unterhaltsames und Schönes eigentlich. So, es ist dann eben so zwei Tage Comic Invasion Fernsehen geworden. Und auf der Aussteller, auf der Website konnte man sich halt die ganzen Ausstellersachen angucken und die hatten auch noch Videos teilweise von sich gemacht und so weiter und da waren echt sehr, sehr schöne Sachen dabei und das hat mir schon wirklich ganz gut gefallen.
Ich glaube, für die Leute, die da eingeschaltet haben, war das auch gut. Die einzigen, die da wirklich sehr drunter gelitten haben, waren die AusstellerInnen, weil bei denen ist leider nicht viel rumgekommen. Da haben wir uns ja jetzt auch echt viel Gedanken gemacht, aber es ist super schwer, da irgendwie eine Lösung zu finden, die da, also da kann man einfach nicht mit Sicherheit sagen, dass dass irgendwas davon funktioniert. Ja. Weil bei so einem Indie-Festival, das lebt einfach davon, dass man die Menschen persönlich trifft.
Ja, der Teil lässt sich halt einfach sehr schlecht reproduzieren.
Ja. Und auch schlecht ins Virtuelle übertragen. Wir hatten dann halt ja auch überlegt, ob wir dann irgendwie so Meet the Artist Sessions anbieten, irgendwie auf Discord oder so, dass man da so Slots buchen kann oder so oder einfach reinkommt. Aber das ist organisatorisch wieder überhaupt nicht zu stemmen. Da müssten wir dreimal so viele Leute sein.
Ja. Klar, es gibt natürlich schon Sachen, die man auch digital, virtuell irgendwie noch toller machen könnte, aber das ist dann halt auch mit einem wahnsinnigen Aufwand verbunden und gut, wir haben Funding, aber es ist auch nicht endlos. Ja. Und wir wollen halt auch alle anständig bezahlen und so.
Und das Ding ist halt, selbst wenn wir jetzt doppelt so viel Geld hätten, wir müssen ja auch erstmal die Leute finden, die das machen.
Das kommt noch dazu, ja.
Also ich meine, so riesig ist die Berliner Comic-Szene auch nicht, dass wir da noch 10 Leute mehr finden, die halt mitarbeiten, die nicht selber irgendwie dann vielleicht Artists sind oder so. Also das ist... Die Szene ist schon groß, aber so groß nun auch wieder nicht.
Ja.
Naja. Aber ja, wir hoffen, ihr schaltet wieder ein und wir können euch wieder was Gutes bieten.
Genau, und jetzt ist auch alles offen. Also der Wettbewerb ist gestartet zum Thema gemeinsam in die Zukunft. Da können Berlinerinnen jeden Alters mitmachen. Nur Berliner, weil da gibt es auch ein Mentoring zu gewinnen, neben anderen Preisen. Und dieses Mentoring findet in Berlin statt und deswegen ist das auf Berliner begrenzt. Die Tischeanmeldung ist jetzt offen, also wenn ihr als Aussteller dabei sein wollt, dann könnt ihr euch da jetzt anmelden. Eine Ausschreibung für Satelliten-Events ist jetzt offen. Wenn ihr eine Idee habt für Comic-Events in Berlin in dem Zeitraum im Sommer, dann meldet euch da. Dafür gibt es auch ein eigenes Formular auf der Website.
Die AusstellerInnen, das kann übrigens von überall, das müsst ihr keine BerlinerInnen sein dafür. Das könnt ihr auch aus ganz Deutschland und der Welt sein. Das ist haben wir ja mittlerweile geöffnet. Und es sind natürlich dann virtuelle Tische, deswegen kosten sie auch weniger.
So sieht's aus. Comicinvasion.de.
Check it.
Und unseren Podcast da natürlich. Könnt ihr euch auch mal abonnieren, wenn ihr den noch nicht habt.
Ja.
In eurem Podcast-Gerät. Gut.
So, aber jetzt endlich mal Comics. Die Leute haben hier eingeschaltet, um Comics zu hören.
Wollen wir über Comics reden, Lara?
Comics.
Reden wir über Comics.
Okay. Und du hast dir einen Comic rausgesucht, Das Gute am Ende des Tages. Was ist das denn? Und wer hat das gemacht?
Das ist von der guten Greta von Richthofen. Das ist eine Absolventin der Comic-Klasse Kassel.
Mhm.
Das ist ein Corona-Tagebuch.
Oh.
Das erste längere Comic, was ich zu dem Thema jetzt überhaupt gelesen habe und dessen Entstehung ich auch so ein bisschen verfolgt habe auf Instagram. Und ja, das dokumentiert den Beginn der Pandemie aus ihrer Sicht. Die wollte eigentlich letztes Jahr zu der Zeit, als das alles losging, mit ihrem Mann nach Spanien fahren. Und dann, dann ging es halt unterwegs los. Und das ist dann so, klingt so wie das Setup für so ein Zombie-Geschichte und so ähnlich ist es ja auch. Ja, Greta beschreibt so ihren Alltag einfach in dieser Situation und beobachtet die Menschen und die Welt um sich herum auf eine Weise, die was sehr Poetisches irgendwie hat, aber dabei nicht irgendwie kitschig oder prätentiös wird. vielleicht ein bisschen vergleichbar auch mit Mariko und Jillian Tamaki, so von der Stimmung.
Ja, was natürlich auch an dem visuellen Stil liegt. Also zum einen sind ihre Zeichnungen so ein bisschen, die Figuren sehen den Tamaki-Sachen sehr ähnlich. Also wenn ihr einen Sommer am See kennt von den beiden Tamaki-Cousinen zum Beispiel oder eben sowas wie Super Magic Academy oder wie hieß das andere noch, Skim.
Mhm.
Die Figurenzeichnungen sind dem ein bisschen ähnlich und eben auch die Koloration. Gerade Haus am See ist da sehr ähnlich.
Richtig, genau. Ja, also ich finde, Greta kann solche Alltagsgeschichten sehr, sehr gut erzählen. Das ist so ein richtiger Page-Turner, also ohne, dass da jetzt irgendwas besonders Spannendes passiert. Also es ist halt keine Zombie-Geschichte oder so. Aber
nee, es ist halt Life of Life, da passiert selten was.
Trotzdem bleibt man einfach dran und das, also ich habe das so weggelesen und sie hat auch einen schönen Humor, finde ich, und einen sehr freundlichen Blick auf die Welt einfach. Also finde ich einfach sehr, sehr sympathisch, was die macht. Ja, gezeichnet ist es digital, aber es sieht sehr analog aus, so wie mit Tusche. Und eben die Kolorierung hast du schon erwähnt, es sind so in so ein paar Blauabstufungen. Also es ist jetzt nicht wirklich bunt, sondern eben so monochrom. Monochrom in ein paar Blauabstufungen. Ist zuerst in einer kleinen Auflage bei ihr selbst, hat sie selbst gemacht erst, aber jetzt habe ich gesehen, kommt das Ding auch bei Jaja raus. Annette hat sich das gekrallt und das ist auch eine gute Idee, glaube ich. Das passt super ins Programm bei Jaja und ist auch ein schönes Ding.
Auf jeden Fall. Und das Ganze gab, ich weiß nicht, ob sie tatsächlich stattgefunden hat, aber es sollte eigentlich auch im März diesen Jahres eine Ausstellung dazu geben.
Es gab eine Ausstellung, genau. Die hat stattgefunden, aber die ist schon vorbei mittlerweile.
Genau.
Es gibt eine Website dazu, dasguteamendedestages.de. Und wenn sich das nicht geändert hat, dann kann man da sogar das ganze Comic lesen auf dieser Website.
Genau, hinten sind noch so ein paar Gespräche, Texte drin. Mit verschiedenen Leuten,
genau.
So als Bonusmaterial quasi.
Ja, ich weiß nicht, ob die dann in der Jaja-Auflage auch dabei sein werden.
Ja, ich meine, es ist immer so ein bisschen die Frage, ne? Solche Geschichten, wenn das gerade erst so alles noch am Passieren ist oder gerade passiert ist, und gerade bei sowas wie einer Pandemie, das kann einen auch schnell irgendwie, vielleicht auch anfangs vielleicht auch abschrecken. Weil wir haben jetzt 1,5 Jahre in dieser Kack-Pandemie gelebt und dann soll ich mir auch noch ein Buch darüber anschauen, wie andere Leute in dieser Kack-Pandemie gelebt haben. Während eigentlich die meisten Leute wahrscheinlich eher nach Eskapismus davor suchen. Und ich bin mir da unsicher, ob das, wie die Leute da reagieren werden, aber ich finde, wenn man das eben nicht zu groß aufzieht, und nicht diese ganz großen Fragen und Themen so direkt stellt, dann kann man das wahrscheinlich jetzt auch schon gut lesen.
Ja, also ich konnte es super gut lesen. Es ist ja auch schon eine ganz andere Situation mittlerweile, ne? Also was da beschrieben wird, ist halt wirklich der Anfang und sind so die allerersten Eindrücke eigentlich dieser Pandemiesituation. Und es ist halt wirklich auch immer sehr entscheidend, wie was erzählt wird, ne? Also es ist keine, es wirkt nicht irgendwie bedrückend oder bedrohlich oder so. Es ist natürlich eine Situation, die alle unsicher macht, gerade da am Anfang in den ersten Wochen. Aber trotzdem fand ich das eigentlich sehr positiv zu lesen.
Ja, ich glaube, das liegt wirklich so ein bisschen daran, dass das halt sehr nah an dieser persönlichen Ebene dran ist. Und sich halt auch wirklich eher um diesen kleineren Kosmos dreht. Also
genau.
Es geht halt nicht eben darum, dass man die ganze Zeit sieht, was in der ganzen Welt passiert und wie schlimm alles ist und wie die verschiedenen, sondern es geht wirklich eher auf diesen sehr lupenartigen Blick und das macht es, glaube ich, halt auch sehr zugänglich.
Ja, genau, so ist das.
Also lasst euch davor nicht abschrecken und holt euch, wenn es dann im Jaja-Verlag demnächst rauskommt.
Warte mal, ich habe doch hier den Katalog.
Das Katalögchen 20.
Das Katalögchen vom Jaja-Verlag, wann kommt es denn raus, damit wir jetzt hier direkt noch ein bisschen sinnvolle Informationen dazu geben können.
Unserer journalistischen Sorgfaltspflicht nachkommen.
Erscheint im Juni 2021.
Also diesen Monat noch.
Also dann müsste es ja eigentlich quasi schon
halb
fast
raus sein.
Fast raus sein. Also haltet Ausschau nach dem Das Gute am Ende des Tages von Greta von Richthofen.
Ja, also wenn ihr Slice of Life mögt.
Klar, man muss natürlich, aber das ist ja immer einfach der Fall, ne? Man muss Bock auf dieses Genre haben und man muss irgendwie mit dem Style, mit dem Zeichenstil klarkommen und so weiter. Aber das ist ja so ein Absatz, den könntest du ja vor jeder Comicbesprechung eigentlich sagen.
Ja klar, aber ich meine, es ist halt bei Slice of Life schon nochmal ein bisschen was anderes, finde ich, weil man, weil viele Leute am Anfang oder wenn sie sowas zum ersten Mal lesen, denken, naja, aber was sollte mir das jetzt sagen? Da ging es doch um nichts eigentlich. Und genau das ist es ja.
Stimmt, da hast du recht. Das sollte man vielleicht wirklich auch nochmal so ein bisschen betonen. Also da passiert nicht viel. Es ist wirklich eine reine Beobachtung von Alltag.
Und ist nicht dieser klassische Handlungsaufbau, wo du also Einführung und dann Steigerung und Wendepunkt und was weiß ich.
Genau.
Das geht halt so, es steigt irgendwann ein und hört irgendwann auf und was dazwischen erzählt wird, ist halt das, was passiert ist, so ein bisschen. Wir haben hier halt diese Sondersituation mit der Pandemie. In den meisten Slice-of-Life-Sachen ist es eher kleiner, so. Und die meisten deutschen oder deutschsprachigen Comics machen halt eher, also die entweder von außen kommt, wird so der Anspruch dran gelegt, es muss um irgendein besonderes Thema gehen. Oder sie machen halt irgendwie gleich genau das andere, so irgendwie was Genremäßiges oder so. Deswegen irgendwie habe ich das Gefühl, ist das Slice of Life im deutschen gedruckten Comic, Webcomic ist immer nochmal was anderes, doch relativ selten. Aber wenn ihr das mögt, dann checkt das mal aus.
Genau.
Cool.
Was hast du denn noch mitgebracht?
Du
hast ja einen ganzen Stapel mitgebracht.
Ja, ja. Ich habe zum einen Dragman mitgebracht. Von Stephen Appleby.
Und das ist ein fettes, gebundenes Buch. Das
ist ein fettes, gebundenes Buch im Schaltzeitverlag erschienen. Also auch kein klassischer, großer, kein Carlsen, kein nix. Und hat auch über 300 Seiten voll koloriert und geht im Groben, ist das so auch Autofiktion, also beruht so ein bisschen auf der Situation von Stephen Appleby selbst und ist aber, spielt in einer Welt, in der es tatsächlich SuperheldInnen gibt und das Ganze aber so organisiert ist, dass man dafür eine Lizenz braucht und es gibt Versicherungen, die Menschen können Versicherungen abschließen und nur dann, wenn sie ausreichend versichert sind, dann dürfen die Helden sie auch retten aus irgendwelchen Situationen. Und die Hauptfigur ist halt eine Figur, die eigentlich das SuperheldInnenleben hinter sich hat, hatte mal einen Sidekick namens Dog Girl und da war es halt so, oder ist es so, die Person bekommt immer dann Superfähigkeiten, also kann fliegen und ist super stark und so, wenn sie sich in Frauenkleider schmeißt, hat deswegen von außen den Namen Dragman bekommen, obwohl es ja eigentlich gar nicht Drag ist, sondern eher eine Trans-Sache. Auch Stephen Appleby, obwohl er hier jetzt noch mit seinem männlichen Namen auch draufsteht, ich weiß gar nicht, ob das mittlerweile anders ist, ich glaube nicht, hat sich jetzt mittlerweile ja auch als Trans dazu geäußert. Und es ist, da steckt ganz viel drin. Also zum Beispiel ist der Hauptplot ist so ein bisschen so eine Kriminalgeschichte, die aber natürlich auch auf einem sehr wahren Kern beruht, denn es geht darum, dass in der Stadt, in der die Person lebt, eine Mordserie um sich greift und die Opfer sind immer Transfrauen. Und das ist gar nicht so weit weg von der Realität, denn Transfrauen sind, was das angeht, immer einem erhöhten Risiko ausgesetzt. Die Todes- und gerade die Mordrate an Transpersonen ist extrem hoch. Und das ist so ein bisschen der übergestülpte Plot, woran es sich dann auch so ein bisschen entwickelt, weil das ist so der Auslöser, warum die Person dann wieder zu Dragman wird. Weil eigentlich hatte sie das Leben hinter sich gelassen, hat geheiratet und führt eigentlich ein eher bürgerliches Leben.
Jetzt, was so das Artwork angeht, ist es ja auch jetzt nicht unbedingt mainstreamig.
Überhaupt nicht. Es ist sehr rough gezeichnet, sehr strichig, würde ich es nennen. Es ist jetzt nicht total kritzelig, würde ich sagen, aber es ist halt nicht clean. Es hat auch oft so ein bisschen was, also hier zum Beispiel die Doppelseite, die ich dir gerade zeige, hatten das von was so Cartooniges. Mhm. Denn Appleby ist auch eigentlich eher Cartoonist. Mhm. Der hat, ich weiß nicht, die New York Times oder so, für irgendwelche großen Magazine hat er jahrelang Cartoons gezeichnet, und das merkt man hier so ein bisschen. Mhm. Also es changiert auch zwischen schwarz-weiß und farbig so. Und dieser Stil ist schon sehr, fast, man kann sagen, ist schon sehr indie-undergroundig. So nicht ganz so krass wie jetzt die Underground-Comics aus den 90ern, aber es orientiert sich vielleicht schon so ein bisschen daran.
Und was meinst du denn, wen könnte das ansprechen?
Das ist natürlich extrem schwer zu sagen. Also queere Menschen vielleicht auf irgendeine Art und Weise, weil es natürlich sich auch mit diesen ganzen Themen auseinandersetzt, wie es ist als queere Person, vor allem wenn man halt eben nicht jung ist, sondern eben schon irgendwie so in den 30ern vielleicht, späte 30er, dann zu entscheiden, ob man zu dieser queeren Identität steht oder das lieber nicht macht und was für Probleme das mit sich bringt. Also das ist natürlich schon auch innerhalb der queeren Community immer noch ein Thema. Aber auch für Leute, die vielleicht einfach eben mal etwas andere Geschichten haben wollen, die trotzdem gehaltvoll sind.
Mhm. Es sind auch immer mal so Textseiten dazwischen irgendwie, ne?
Ja, so ein paar Einführungen quasi oder so Zwischenschalte zwischen den Kapiteln ist das ja. Also ich würde sagen, es ist kein einfaches Comic. Ich habe es auch nicht am Stück lesen können, weil es doch auch teilweise zu heavy war für mich. Aber es hat mich schon auch sehr in den Bann gezogen.
Ja, sieht auf jeden Fall interessant aus.
Es ist so ein bisschen, weißt du, er hat mich sehr vom Konzept her so an The Boys erinnert.
Mhm.
Ohne die ganzen problematischen Anteile.
Okay.
Also es hat auch viel SuperheldInnen Parodie natürlich. Also auch da ist es so, dass der gefeierte Hauptheld der Stadt ist in Wirklichkeit halt ein ganz kleines Arschloch. Mhm. So. Und es gibt halt auch viele Leute, die keine sehr sinnvolle Superkraft haben. Und da kommt es dann auch immer wieder zu ulkigen Szenen. Und ich meine, allein, dass der Sidekick Dog Girl ist, die halt irgendwie so eine halbe Hündin ist und natürlich auch sehr hündische Eigenschaften hat, ist schon, sorgt immer wieder so ein bisschen für witzige Momente. Aber es geht halt auch immer wieder um ziemlich heftige Sachen.
Genau, aber die Zeichnungen lassen so ernste Themen da jetzt, also die Zeichnungen sehen jetzt gar nicht so ernst aus. Ne? Das ist auch eher so ein Funny-Style.
Genau, das meinte ich so ein bisschen mit wie Cartoons. Also nicht wie Cartoons, die im Fernsehen laufen, sondern Cartoons, die halt in Zeitungen abgezogen, politische Cartoons oder so. Aber inhaltlich ist es schon ziemlich heftig.
Okay. Unser nächsten Comic haben wir beide gelesen und der kommt ebenfalls äußerlich eher harmlos oder cartoony daher. Naja, zumindest so auf den ersten Blick und hat es dann aber auch ganz schön in sich.
Also es hat so ein bisschen, wenn man das nicht kennt und wenn man die Künstlerin nicht kennt, dann wirkt es erstmal sehr kindlich, wie als würde ein Kind einen Comic zeichnen, vor allem auch wegen den ganzen Anspielungen, die da drin sind. Weil ja viele Kinder erstmal das abzeichnen, was sie jeden Tag selber konsumieren. So. Und so ist es auf den ersten Blick bei Maki Shimizus Überleben, zwei getrennte Worte, ganz wichtig. Wobei natürlich das auch ein Wortspiel ist mit Überleben. Aber es geht über das Leben in Berlin, könnte aber jede andere Großstadt auch sein in Deutschland oder der Welt. Und die Hauptfiguren sind halt eine Katze, Adagio, und die Maus Maki, die in einem KünstlerInnen-Kollektiv zusammen sind, mit anderen KünstlerInnen, ComiczeichnerInnen und so weiter. Und das Ganze steigt so ein bisschen damit ein, dass die eine saftige Mieterhöhung bekommen für ihr Künstleratelier. Und das löst so ein paar Sachen aus, die so eine richtige Abwärtsspirale sind.
Ja, ich habe es gerade erst vorhin fertig gelesen und bin eigentlich noch total am Verarbeiten und muss es eigentlich direkt nochmal lesen, weil ich glaube ich einiges noch gar nicht so richtig erfasst habe beim ersten Mal. Und ja, genau, es wird sehr schnell sehr ernst und man sollte sich da auch nicht von den niedlichen Zeichnungen täuschen lassen, auch wenn die wirklich, wirklich niedlich sind. Die beiden, Marky Maus und Adagio, die Katze, sind halt wirklich super cute, aber leben halt in einer Welt, die nicht so niedlich ist. Und das erzählt Maki Shimizu sehr leicht, aber hintenrum kommt dann die Keule.
Auf jeden Fall. Und das dauert auch nicht lang. Also Adagio hat als zweiten Beruf, als Zubrot zum Beispiel, Entspannungsmassagen als im Angebot, als Service. Und da kommen dann oft Leute und da geht es dann oft um deren persönlichen Trauma, persönliche Traumata. Und das sind keine einfachen, das ist schon nicht einfach. Da musste ich schon echt schlucken, als ich da das erste gelesen habe. Und die Hauptgeschichte, da steckt sehr, sehr viel drin. Also bevor ihr das lest, müsst ihr euch wirklich Gedanken machen, ob ihr das gerade abkönnt. Also da geht's um sexuelle Gewalt. Da geht's auch um Gewalt im Elternhaus und wie Eltern mit Kindern gewaltvoll umgehen. Da geht's um Obdachlosigkeit, die wirklich sehr schonungslos auch beschrieben wird. Es geht teilweise um Mental Health Issues. Also da steckt echt viel drin. Natürlich die Mietpolitik steckt drin.
Es geht natürlich um Tod auch.
Ja, natürlich.
Und ja, also es ist eine Menge drin, was einem den Tag vermiesen kann. Aber es ist halt nicht so schwermütig erzählt. Das ist sehr leicht, sehr locker, heiter würde ich jetzt, würde zu weit gehen, aber es hat einfach so eine Leichtigkeit irgendwie. Auch wenn es sehr, sehr düster wird mitunter und auch hauptsächlich sehr düster wird, dann fällt mir ganz schwer zu beschreiben, diese Mischung, aber ich finde das wahnsinnig gelungen einfach.
Also ich habe das auch in einem Beitrag für den Deutschlandfunk kurz besprochen und da habe ich auch gesagt, es ist halt genau diese Kombination aus diesem sehr, sehr schweren Themen und diesen sehr, sehr leichtfüßigen Zeichnungen, weil auch der Zeichenstil ist jetzt nicht so dieses Lean Clair oder total überaus gearbeitete, total schöne. Es ist auch fast komplett schwarz-weiß.
Ja, so grau-weiß, ne? Alles mit Bleistift gezeichnet.
Genau.
Vielleicht noch ein bisschen Tusche hier und da. Aber hauptsächlich alles so wie mit einem Bleistift so hingekritzelt, so sieht es aus.
Ja.
Also du hast es vorhin schon gesagt, es sieht alles so ein bisschen aus wie von einem Kind so hingezeichnet vielleicht. So auf den ersten Blick, aber man merkt schon, dass da viel Handwerk und technisches Können dahinter steckt und dass das ganz bewusst so gemacht ist.
Ja, auf jeden Fall.
Aber ist wahrscheinlich wirklich wichtig zu sagen, dass das grafisch halt schon speziell ist und so ein bisschen ja so undergroundig halt aussieht und jetzt nicht so eine mainstreamige, leicht zugängliche Grafik ist, die jeden anspricht. Aber wer sich darauf einlassen kann und mit den Themen auch was anfangen kann, dem wird das wahrscheinlich sehr gefallen.
Ich möchte auch hier den Vergleich nochmal setzen. Weil ich finde das durchaus berechtigt. Wenn ihr vielleicht schon mal was von Art Spiegelmans Maus gehört habt, ich finde, das ist ein ähnlicher Effekt, weil da sind die Zeichnungen auch nicht super clean und da ist es auch so, dass man das Unerträgliche und das eigentlich Schlimme durch diese Art von Zeichnungen irgendwie erträglicher macht.
Mhm.
Auch wenn es immer noch unerträglich ist. Aber ich glaube, diese Reduktion, weil man kann solche schrecklichen Sachen ja sowieso nie 100% realistisch darstellen, weil da schwingt zu viel mit und das ist einfach zu groß und zu schwer und zu krass. Und deswegen ist der Schritt in die andere Richtung zu gehen, das zu reduzieren, glaube ich, auch echt ein mehr als nur so ein Kniff, das muss man auch können.
Absolut, ja.
Und es gibt in der Mitte nochmal so einen anderen Einschub, der auch wieder ein bisschen vom Stil abweicht, bei dem das nochmal eindeutig wird, dass Shimizu da auch wirklich das ganz bewusst so macht. Und was ich halt ganz interessant finde, es wird halt ganz viel Bezug genommen. Also es beginnt quasi in der Comicbibliothek Renate. Mhm. Und dann trifft man auf die, es gibt die neue Bürgermeisterin, die jetzt Bundeskinderministerin ist, und das ist die Baba Lulu, und die sieht halt aus wie die Frau bei Baba Papa. Mhm. Und es gibt zwei Obdachlose, die heißen, glaube ich, Jolek und Polek. Mhm. Also eine Anspielung auf diese zwei Lolek und Bolek
heißt. Lolek und Polek.
Genau. Der Hausmeister Robbe sieht so ein bisschen aus wie dieses Maskottchen des NDRs.
Naja, ja, genau.
Dann gibt es einen Obdachlosen, der sieht aus wie eine komische Version von Goofy. Also es gibt da recht viele Anspielungen, was das angeht. Und das macht das halt irgendwie wirklich so, man erträgt es irgendwie leichter.
Ja. Ja, Überleben von Maki Shimizu, auch beim Jaja Verlag.
Ja, und das ist auch so ein großer Wälzer.
Ja, auch so 400 Seiten, ne? Hoshi.
Ja.
Gebundenes, fettes Buch.
Ja, aber nicht so schwer. und es ist tatsächlich so, also im Vergleich zum Beispiel zu jetzt Dragman konnte ich Überleben schneller durchlesen. Mhm. Aber auch da gebe ich dir recht, das muss man eigentlich mehrfach in kurzer Zeit hintereinander lesen, weil da so viel drin steckt.
Ja.
Ja.
Mhm.
Aber dann verlassen wir jetzt mal die Underground-Zeichnungen und gehen in einen etwas gefälligeren Stil.
Genau, das nächste Ding ist sehr viel zugänglicher, was die Grafik angeht, auf jeden Fall. Ist wieder Pandemie-Thema, allerdings von 2019, zumindest der erste Band. Es geht um The Fall von Jared Murald, Schweizer Künstler. Und der hat sich tatsächlich 2019 schon mal das Pandemie-Thema vorgeknöpft. Und das sieht wirklich fantastisch aus. Also das ist grafisch so ein Ding, was ich jedem erstmal in die Hand drücken würde, weil das einfach sehr, sehr schön gezeichnet ist. Klare Linien, wunderschön koloriert, auch von dem Künstler selber. Wenn ich mich recht erinnere, hat der selbst als Einflüsse so Hergé und Möbius unter anderem genannt, und das sieht man auch durchaus, und ich würde sagen, das ist auch auf einem ähnlichen Niveau auf jeden Fall. Und auch gut erzählt. Also es gibt ja dann oft Zeichner, die wunderschön zeichnen können, aber dann nicht gut Geschichten erzählen können. Aber das kann der auch. Muss ich vielleicht mit der Einschränkung sagen, dass ich halt jetzt erst den ersten Band gelesen habe. Es ist so ein relativ klassisches Endzeit-Szenario, also eine kleine Familie muss halt gucken, wie sie sich jetzt durchschlägt in dieser Situation, wo plötzlich auch eine Pandemie ausgebrochen ist. Und manches erkennt man tatsächlich wieder so, aber es ist natürlich schon ein bisschen anders. Es erinnert eher wirklich an so Zombie-Film-Szenarien. Da geht es schon noch ein bisschen anders zur Sache als das, was wir jetzt hier die letzten anderthalb Jahre erlebt haben.
Militär marschiert ein,
genau.
Lebensmittel werden knapp, es ist schon noch ein bisschen extremer.
Ja, klar. Es ist auf jeden Fall ein anderes Kaliber von Pandemie, aber ja, schon allein wegen der Grafik und Erzählweise würde ich es erstmal jedem empfehlen, wenn man Bock auf dieses Genre hat und von dem Thema noch nicht völlig abgefuckt ist.
Also ich muss sagen, das könnte auch 1A bei Splitter rausgekommen sein. Das ist so ein typischer franco-belgischer Stil. Aber was ich halt echt krass finde in diesen riesen Splash-Pages, wie viel Details da trotzdem nur drin stecken. Also wenn da so Menschenmassen da sind, das ist unglaublich. Ich will nicht wissen, wie lange der da dran gesessen hat.
Ja.
Und auch Gebäude, so 100 Fenster und alles, jedes sieht anders aus.
Ja, genau. Ja, so ein Problem, was ich oft mit Comics habe, gerade so mainstreamigere, kommerziellere Sachen, den sieht man dann halt oft an, dass sie unter Zeitdruck entstehen. Und dass da gespart wird irgendwo an Details oder Hintergründen oder so. Und für manche Stile ist es natürlich auch völlig in Ordnung. Ist jetzt sehr verallgemeinert, aber es gibt einfach so bestimmte Sachen, da fällt mir das dann sehr auf. Und hier bei dem wirkt einfach alles so, als wäre es genauso, wie der Künstler das haben will.
Und inhaltlich ist es halt wirklich auch wieder sehr nah an der Familie. Also es ist, es geht eher um kleine Themen. Es ist jetzt nicht so, ja, Impfstoff oder Gegenmittel oder es bilden sich Gangs und bla und blub, sondern es geht wirklich das harte Überleben von dieser Kleinfamilie. Vater mit zwei jugendlichen Kindern. Und ist sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch erschienen?
Genau, gibt's auch schon auf Englisch. Ich weiß gar nicht so genau, was jetzt zuerst da war, die Englische oder die deutsche Version, wie gesagt, ist ein Schweizer und ich glaube, das ist auch bei einem Schweizer Verlag erschienen.
Und das ist sogar eins, das erst als Heftreihe rauskommt, was ja in Deutschland dann eigentlich auch total selten ist.
Genau, ja.
Und ist der erste Sammelband sind quasi die ersten drei Hefte, 1 bis 3 und der zweite sind dann 4, 5 und 6. Also es kommen immer drei Hefte in einem Sammelband und die sind auch, glaube ich, gar nicht so teuer.
Nee, die 6 Hefte gibt es gerade bei dem Verlag, Blackyard heißt der, zusammen für knappen Fuffi. Also das ist mit Free Shipping auch noch. Also wenn euch diese Endzeit-Thematik gerade in den Kram passt und ihr so franco-belgische Zeichenstile mögt, dann checkt auf jeden Fall The Fall von Jared Murald aus.
Also der Abstieg quasi. Oder das Ende der Zivilisation, könnte man so sagen. The Fall of Civilization.
Genau. Okay, willst du noch was bringen von deinem Stapel? Oder wie sieht's aus?
Ja, wir können zum Abschluss noch so einen kleinen Rundumschlag durch die Mangas, die ich gelesen habe, geben. Ich habe Gogo Monster gelesen, frisch beim Reprodukt-Verlag rausbekommen. Im weitesten Sinne auch irgendwie Slice of Life. Geht um einen japanischen Schüler. Wie alt wird er sein? 15. Spielt quasi 5 Jahreszeiten. Frühling, Sommer, Herbst, Winter, Frühling. Und der ist so ein bisschen ein Sonderling, weil er meint, er kann irgendwie mit unsichtbaren Wesen aus einer Paralleldimension sprechen und spielt den immer auf der Mundharmonika vor und alle anderen meiden ihn und diese, ich nenne es jetzt mal Halluzinationen werden halt über den Verlauf der Sache immer krasser. Also er sieht dann in einer Schulstunde zum Beispiel Dinge an der Tafel stehen, die da gar nicht stehen und fällt halt dadurch auf und es kommt ein neuer Schüler irgendwie an die Schule und mit dem freundet er sich zwar so ein bisschen an, aber der fremdelt natürlich mit diesem seltsamen Ding. Und er sagt dann so, ja, bisher haben sich unsere Welten ganz gut verstanden, aber es kommt irgendwie eine Bedrohung aus dieser anderen Welt rüber, beziehungsweise die andere Welt ist bedroht und so. Und diese Bedrohung, die steigert sich irgendwie so ein bisschen über diese verschiedenen Kapitel, aber es passiert nicht wirklich was. Mhm. Deswegen ist es auch eher so Slice of Life. Mhm. Und ich habe noch nicht so ganz... Also ich habe nicht so ganz verstanden, was das alles sein sollte. Da steckt bestimmt auch mehr dahinter. Aber es war für mich alles doch ein bisschen zu vage. Aber wenn ihr Matsumoto mögt, also der hat ja hier dieses Ping-Pong, diesen Tischtennis-Manga gemacht. Und bei Carlsen läuft seine Sunny-Reihe gerade noch. Dann ist vielleicht Gogo Monster auch was für euch. Mhm. Mich hat es jetzt persönlich nicht so abgeholt, aber es war jetzt auch nicht so, dass es mich genervt hat, sondern es hat mich einfach nicht so berührt.
Ja, das ging mir mit dem Ping-Pong und mit Sunny auch so. Die habe ich angefangen und noch nicht weitergelesen bisher.
Ja, und das heißt ja auch meistens, dass irgendwie fehlt der Funke so.
Aber schön gezeichnet sind sie.
Ja, er hat auf jeden Fall auch einen sehr erkennbaren eigenen Stil. Wenn man da einmal was gelesen hat, dann erkennt man den sofort wieder.
Mhm.
Und den anderen Manga, von dem ich ein bisschen mehr was sagen kann, ist so ein One-Shot. My Capricorn Friend heißt der, Tokyo Pop erschienen. Da geht's um Mobbing als Auslöser für einen Mord.
Oh.
Also wir haben den Highschool-Schüler Yuya, also der wird so 17, 18 wahrscheinlich sein. Und der beobachtet halt, wie an seiner Schule ein Oberschüler, einen Mittelschüler oder so einen aus seiner Jahrgangsstufe mehrfach krass mobbt. So. Also mit diese klassischen Gesichter in die Toilette drücken und verkloppen und all diese Sachen und Dinge ekelhafte und fiese Dinge zwingen zu tun, einfach nur um Macht auszuüben. Und er rechtfertigt halt sein Nichtstun damit, weil er sagt, wenn man sich da einmischt, dann macht man es eh nicht besser und die werden nicht bestraft und man wird im schlimmsten Fall selber das nächste Opfer.
Mhm.
Also duckt man sich weg und ignoriert es. Und dann ist es aber so, dass der Mobber tot aufgefunden wird und anscheinend ist das letzte Mobbing-Opfer eben derjenige, der ihn umgebracht hat. Und Yuya trifft auf den Typen mit dem blutigen Baseballschläger noch in der Hand.
Mhm.
Der sagt, ja, ich habe den umgebracht. So. Und aus Schuldgefühlen, weil er ihm vorher nie geholfen hat, will er ihm jetzt helfen. Und sie machen einen Roadtrip nach Tokio, um dort nochmal so ein bisschen, ein paar Tage ein gutes Leben zu führen, sich irgendwie von der ganzen Sache abzugrenzen, weil so ein bisschen im Raum steht, dass der jetzt Täter dadurch natürlich jetzt suizidgefährdet ist. Weil er gesagt hat, okay, ich habe jetzt, ich habe mich gewehrt und ich lade jetzt diese ganze Schuld auf mich und dafür bestrafe ich mich quasi selber. Weil ein Mord ist ein Mord, egal wie, und deswegen steht es so ein bisschen im Raum. Auf der anderen Seite versucht ihn halt Yuya dazu zu bringen, sich vielleicht einfach zu stellen, die Wahrheit zu sagen und vielleicht kriegt er dann mildernde Umstände oder so. Und die beiden kommen sich halt in Gesprächen so ein bisschen näher und man erfährt über beide so ein bisschen mehr. Und gibt dann am Ende auch noch so ein bisschen einen Twist. Stilistisch ist es ein sehr klassisches, modernes Manga. Also ist jetzt nicht, es ist sehr sauber gezeichnet, ist jetzt nicht übertrieben. Klassischer Manga, würde ich jetzt sagen, von heute. Und wenn ihr mit diesen Themen da so ein bisschen umgehen könnt, dann ist das eine sehr große Empfehlung von mir. Ich finde das sehr, ich finde das von der Atmosphäre und der Herangehensweise ist es halt angenehm. Weil ich habe ja oft mit Mangas das Problem, dass sie mir zu laut sind oder zu übertrieben oder zu klischeehaft so. Und der ist eher einfühlsamer und geht das Ganze ein bisschen ruhiger an. Ist von Otsuichi geschrieben und von Masaru Miyukawa gezeichnet. Und ich glaube, Otsuichi ist eigentlich Romanautor, deswegen hat er da vielleicht auch schriftstellerisch vielleicht auch mal ein bisschen mehr Tiefe. Also, den Manga kann ich auf jeden Fall empfehlen. Bei dem Gogo-Monster Vorsicht walten lassen, vielleicht erstmal reinlesen.
Okay. Ja.
Das wären so meine Comics für heute. Hast du noch einen? Willst du noch einen?
Ja, also ich habe hier noch ein paar rumliegen, die eventuell mal besprochen werden könnten. Hier den Keep Your Hands Off Aizuken, auch ein Manga.
Mm.
Von dem Anime sind wir ja beide sehr begeistert.
Da müssen wir dann in der nächsten Sendung mal drüber schwärmen.
Genau, das können wir gerne machen. Und dann habe ich noch hier diesen Unsmooth von E.S. Glenn, aber er heißt, glaube ich, Everett Glenn. Das ist so ein Cartoonist, der gerade, glaube ich, für den New Yorker Cartoons macht und gerade auch in Berlin lebt. Das habe ich mir abgeholt neulich. Hier, es gibt so einen neuen Zine-Laden in Kreuzberg.
Wie heißt der?
Der heißt All the Problems in This World, heißt der Laden. Und der ist in der Blücherstraße. Und der hat so Comics, Indie-Comics, Zines und auch noch so RPG-Kram irgendwie, also so Roleplay-Game-Shit. Ganz interessante Mischung auf jeden Fall.
Fein kuratiert.
Ist ein kleiner Laden, also ist jetzt nicht riesengroß, aber hat auf jeden Fall einiges interessantes Zeug. Da hat auch einen Instagram-Account und einen Online-Shop. Also vielleicht auch für Nicht-Berliner relevant. Ja, der hat dieses Jahr, Anfang dieses Jahres aufgemacht, mitten in der Pandemie, so einen Laden aufmachen, auch nicht schlecht. Ja, und das Unsmooth von E.S. Glenn soll irgendwie so ein bisschen autobiografisch sein, aber ist ein ganz wildes Ding mit so anthropomorphen Tierfiguren, sehr bunt, knallig und...
Fühlt sich ein bisschen an wie so ein Gangsterfilm.
Ja, genau, so gangstermäßig, also da geht's gut zur Sache auf jeden Fall. Mir hat es viel Spaß gemacht, ich mag sowas sehr gerne, aber ich glaube, da muss man einfach mal einen Blick reinwerfen. Sicherlich auch eher spezielle Kost. Gut, ich würde sagen, dann belassen wir es dabei für heute. Und ja, wir haben auch schon ein paar weitere Sendungen geplant. Gebt uns gerne Feedback.
Genau, wenn ihr die Comics jetzt schon irgendwie gelesen habt, interessiert uns natürlich, was ihr davon haltet.
Die ganz coolen Kids schicken uns Sprachnachrichten auch, die können wir dann hier abspielen. Ihr könnt auch dann Werbung für eure Comics oder für eure Podcasts machen.
Müsst ihr aber nicht, ihr könnt uns auch einfach irgendwie auf Twitter Yay Comics den einfach anschreiben und sagen, ey, danke für die Empfehlung, war voll geil, oder ey, was für eine scheiß Empfehlung, das war ja richtiger Mist.
Genau, wir freuen uns über alles und jetzt freuen wir uns erstmal darauf, diesen Podcast zu beenden. Macht es gut und bis bald.
Viel Spaß beim Comic lesen, bis zum nächsten Mal.